Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit der Wirtschaftskrise wird der Ruf nach staatlicher und auch internationaler Kontrolle der Finanzmärkte immer lauter. Mehr Übersicht, mehr Risikobewusstsein wird gefordert. Vor 65 Jahren wurden die Grundlagen gelegt für diejenigen Institutionen, die heute am stärksten gefordert sind in diesem Prozess. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. Gründungsort: ein Hotel in Bretton Woods, New Hampshire. Und von dort kommt die Reportage von Beatrice Uerlings.
Immer im Kreis herum geht die Fahrt mit der Cork Railway, der ältesten Bergbahn der Welt. Seit dem 3. Juli 1869 schnauft die Dampflok durch die White Mountains, die ein Teilgebirge der Appalachen sind und rund ein Viertel des US-Bundesstaates New Hampshire bedecken. Die mit 1917 Metern höchste Erhebung ist der Mount Washington, der zu den kältesten Regionen der Erde gehört. Schon im Herbst sinken die Temperaturen dort bis auf minus 40 Grad. Vor dem Fenster des Passagierwagens zieht eine majestätische Gebirgskette vorbei. Viele der abgerundeten Gipfel sind nach den Gründervätern der USA benannt: Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln. Es ist, als hätten die amerikanischen Pioniere geahnt, dass sich unten in den Notches, wie die U-förmigen Täler der Gegend genannt werden, einmal ein Stück Weltgeschichte abspielen würde.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Im Sommer 1944, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, trafen 730 Vertreter aus 44 Nationen in dem 300-Seelendorf Bretton Woods ein, um den Grundstein für eine Wirtschaftsordnung zu legen, die zugleich einen dauerhaften Weltfrieden sichern sollte.
Zhang Shikong, one of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau.
Es war der erste wirklich internationale Finanzgipfel überhaupt. Alle setzten sich an einen Tisch, die kleinen und die großen Staaten, die Kommunisten der UdSSR und die Kapitalisten des Westens. Alle waren zugegen, außer die Kriegsverlierer Japan und Deutschland. Ganz oben auf der Agenda der Konferenzteilnehmer stand die Schaffung eines neuen Währungssystems. Die Wechselkurse sollten stabilisiert werden. Dadurch wollte man vor allem eines vermeiden: massive Geldentwertungen, wie sie etwa in Deutschland der 20er Jahre den Aufstieg der Nationalsozialisten befördert hatten. Der Finanzhistoriker John Steele Gordon.
Well, it had been in preparation because they could see that World War II.
Die Teilnehmerstaaten wussten, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sicht war, und sie brauchten einen Plan, wie es danach weitergehen würde. Viele Länder, darunter auch Deutschland, hatten vor dem Krieg angefangen, ihr Geld massiv zu entwerten, um ihre Produkte konkurrenzfähiger zu machen. Das Ganze artete in einen Schlagabtausch aus. Wenn der eine abwertete, zog der andere nach, und das hob den internationalen Handel schließlich fast aus den Angeln. 1939 wurde weniger grenzüberschreitend gehandelt als 1896.
One of the main sources of international friction and conflict.
Ein weiteres Anliegen in Bretton Woods war die Wiederherstellung Europas als Wirtschaftszentrum und Handelspartner. Anders als im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg sollte Deutschland diesmal nicht isoliert werden. Denn auch das hatte den Aufstieg der Nationalsozialisten begünstigt. Die Geschäfte mit den Kriegsverlierern sollten fortan friedlich und ohne Barrieren vonstatten gehen. Noch einmal John Steele Gordon.
And so what they wanted to do was find a way to create a new system.
Alle waren sich einig, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen musste. Ein neues System musste her, und zwar ein besseres, mit speziellen länderübergreifenden Gremien zur Vorbeugung und Bewältigung von Krisen. Vor Bretton Woods war ein jeder Staat auf sich selber angewiesen, wenn er wirtschaftliche Probleme hatte. Manche lösten die ganz gut, aber viele eben auch nicht, und am Ende hatten alle darunter zu leiden. Das beste Beispiel ist die Große Depression, jene schwere Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, der kein Land entkam.
And they wanted to create a new one that hopefully would work better.
Resources will be available to reconstruct the liberated areas. Buying power will be available to the output manufacturers
Aufbruch, Hoffnung und Neuanfang. Für Mac McQueen, ein hochgewachsener Mann mit schneeweißem Haar, ist es, als sei alles erst gestern gewesen. Der 73-Jährige ist in Bretton Woods aufgewachsen und kann bis heute alle Teilnehmerstaaten der Nachkriegskonferenz aus dem Gedächtnis heraus aufzählen.
I can give you the whole list if you'd like. Australia, Belgium, Bolivia, Cuba, Czechoslovakia.
Dass die USA, die durch Waffenverkäufe und Rüstungskredite zur Weltmacht aufgestiegen waren, den Gipfel abhielten, scheint logisch. Fragt man McQueen aber, warum die Wahl für den Austragungsort nicht etwa auf eine große Metropole wie Washington oder New York fiel, spricht er zunächst von Sicherheit. Es gibt nur eine einzige Straße, die nach Bretton Woods führt, die Berge riegeln den Rest ab. 75 Polizisten reichten aus, um die gesamte Ortschaft 1944 während des Megagipfels zu überwachen.
Der wirkliche Grund war aber, dass man dem britischen Delegierten John Maynard Keynes entgegenkommen wollte, der bis heute als der wichtigste Ökonom des 20. Jahrhunderts gilt. Die Amerikaner hatten enormen Respekt vor Keynes, denn er hatte die große Depression vorhergesehen. Keynes war herzkrank und hätte die Hitze in Washington nicht überlebt. Deshalb hat Präsident Roosevelt, der selber nicht an der Konferenz teilnahm, die Berge von New Hampshire vorgeschlagen. Er kannte sie von seinen Sommeraufenthalten.
Die Gegend um Bretton Woods herum war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bevorzugter Urlaubsort für die amerikanische High Society. Lebendes Zeugnis dieser glorreichen Epoche ist das Mount Washington Hotel. Erbaut im spanischen Renaissance-Stil für die exzentrische Witwe eines französischen Prinzen, die stets mit ihrem eigenen handgeschnitzten Ahornbett verreiste. Die Gästeliste des Grand Hotels liest sich wie ein Who is Who des American Dream. Zahllose Berühmtheiten gingen dort ein und aus. Der Erfinder Thomas Edison und die Baseball-Legende Babe Ruth waren Stammgäste. Dennoch gab es viel zu tun, ehe das Gastland USA auch die Teilnehmer des Wirtschaftsgipfels dort einquartieren konnte. Mac McQueen hat die Nase tief über ein historisches Foto gebeugt.
Die Wirren des Zweiten Weltkrieges hatten tiefe Spuren hinterlassen. Das Hotel war jahrelang geschlossen gewesen und in einem denkbar schlechten Zustand. Von den Wänden blätterte die Tapete. Das Dach hatte mehr Löcher als Ziegel. Es gab kaum ein Möbelstück, an dem kein Wasserschaden gewesen wäre. Washington stellte $1 Million für die Renovierung zur Verfügung, eine unvorstellbare Summe in dieser Zeit. 150 Arbeiter wurden angeheuert, jeder wurde mit 200 Liter weißer Farbe ausgestattet und jeder hatte denselben Eilauftrag. Malt alles an, was sich nicht bewegt. Das Resultat kann man sich leicht vorstellen. Alles fiel den weißen Pinselstrichen zum Opfer. Schauen Sie, das ganze Gebäude sah aus wie eine riesige Klinik.
Die Leinmalereien von einst sind längst behoben. Das Mount Washington steht heute unter Denkmalschutz. Weiß ist nur noch die imposante Außenfassade. Ansonsten erstrahlt das Grand Hotel wieder in seinem ursprünglichen Glanz und atmet den Charme einer unvergänglichen Grandezza. Damals wie heute gibt es ein hauseigenes Orchester und ein eigenes Postamt. Marlene Vaughan sitzt oft am großen Steinkamin in der Lobby, um den alten Zeiten nachzuhängen. Ihr Vater war einer der vielen Portiers, die sich 1944 während des Wirtschaftsgipfels um die hochrangigen Gäste kümmerten.
Jeder wollte sich nur von seiner besten Seite zeigen. Mein Vater trug diese lange beige Uniform, die meine Mutter an diesen Tagen jeden Abend ganz besonders sorgfältig wusch und stärkte. Es war eine aufregende Zeit. Überall im Dorf hingen die Fahnen der verschiedenen Nationen aus. Ich war noch ein kleines Mädchen und ganz begeistert von all diesen bunten Farben. Damals habe ich auch zum ersten Mal Coca-Cola getrunken. So etwas gab es normalerweise nicht bei uns zu Hause, denn ein Fläschchen kostete 5 Cent und meine Eltern waren arm. Aber diese Konferenz war etwas Besonderes und deshalb hat der Vater gleich eine ganze Kiste Coca-Cola mitgebracht.
Alles im Mount Washington ist noch so, wie es einmal war. Selbst die massiven elektrischen Kronleuchter können bis heute zur Not immer noch mit Gas betrieben werden. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde 1944 eigens für den Finanzgipfel getroffen. Man wollte vermeiden, dass die Diskussionen durch eine eventuelle Strompanne unterbrochen würden. Zweimal täglich bietet das Mount Washington Hotel kostenlos historische Touren an. Manchmal führt Mac McQueen die Gäste herum. Seine Lieblingsstation ist der berühmte Gold Room mit seinen kunstvollen Stuckverzierungen. In diesem zwar edlen, aber doch kleinen Raum besiegelten die Konferenzteilnehmer nach einem dreiwöchigen Tagungsmarathon eine neue, weltumspannende Wirtschaftsordnung.
Soviet Socialist Republics, they participated, but they didn't join in the actual treaties. They had their own ideas.
Mit Ausnahme der Russen, die lieber ihre eigenen kommunistischen Ideale verfolgen wollten, kamen die Vertreter der anderen Staaten jeweils zu 14 hier hinein, um die Vereinbarung zu unterzeichnen. Hier wurden der Internationale Währungsfonds und die Weltbank ins Leben gerufen und vor allem hier wurde die Schaffung eines neuen Währungssystems mit festen Wechselkursen abgezeichnet, das durch den amerikanischen Dollar und den sogenannten Goldstandard geprägt war. Die US-Zentralbank verpflichtete sich, die Dollarreserven aller Staaten auf Verlangen zum Kurs von $35 je Feinunze in Gold umzutauschen. Dadurch stieg die amerikanische Devise zur Weltleitwährung auf.
Now that's when the dollar became the backbone currency of the world.
I can scarcely exaggerate the vast benefits which may flow to the world from this great scheme.
Ohne Bretton Woods wäre die Welt nie geworden, was sie heute ist. Die Beschlüsse der Konferenz gelten als Grundlage der Wirtschaftswunderjahre. Fast drei Jahrzehnte lang hielt die dort ausgearbeitete Finanzstruktur.
There's never been such a far-reaching proposal on so great a scale.
Ihr Ende kam mit dem Vietnamkrieg. Die USA waren so hoch verschuldet, dass sie immer mehr Geld drucken mussten, was wiederum dazu führte, dass sie sich nicht mehr imstande sahen, die im Umlauf befindlichen Dollar auf Verlangen gegen Gold einzutauschen. 1971 hob Richard Nixon den sogenannten Goldstandard einseitig auf. Fortan, so sagte der Präsident in einer Radioansprache, könne die Notenbank eines jeden Landes frei entscheiden, wie viele Dollar, D-Mark, Yen oder andere Währungen sie halten wollte.
We must protect the dollar from the attacks of international money speculators.
Heute sind die Wechselkurse flexibel, das heißt, sie werden stetig an den Märkten neu bestimmt. Der Vorherrschaft des Dollars tat das lange keinen Abbruch. Er galt als der Inbegriff des Kapitalismus, als der Eckpfeiler des American Dream, als das Symbol einer Weltmacht.
1 Million, 2 Million, 3 Million, 4!
Dagobert Ducks Kopfsprünge in die Berge seines Geldspeichers sind ebenso Ausdruck dieses Mythos wie der Sergio Leone-Film für eine Handvoll Dollar oder die Geldscheine der Pop-Art-Ikone Andy Warhol. Doch jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der Ruf des Dollar hat einen gehörigen Kratzer bekommen. Schuld daran ist die schwere Rezession, die vor 1,5 Jahren in den USA begonnen hat und seither die Welt erschüttert. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz glaubt nicht an ein schnelles Ende der Krise.
As an economist, I'm a little bit more pessimistic. There obviously are going to be good signs and bad signs. One of the things.
Ich bleibe pessimistisch, denn ja, auch wenn es hier und da durchaus ermutigende Zeichen gibt, die Lage am US-Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Und ein noch fundamentaleres Problem ist, die Amerikaner sind vorsichtiger geworden, sie kaufen weniger und sie sparen mehr. Die Sparquote ist in den vergangenen Monaten von quasi 0% auf 6% gestiegen. Das ist auf lange Sicht natürlich eine gute Sache. Aber erst einmal bricht damit der Konsum weg, der die Wirtschaft hier in den vergangenen Jahrzehnten angekurbelt hat. Weniger Konsum bedeutet auch, dass die Firmen weniger investieren werden. Kurzum, ich glaube, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir einen robusten und tragfähigen Wiederaufschwung erleben.
And exports are weak. It's going to be a while before we have, I think, a sustainable and robust recovery.
Amerika auf dem Prüfstand. Immer lauter werden die Stimmen, die die Macht des Dollars brechen wollen. Viele Länder bangen um ihre Investitionen, denn sie haben einen Großteil ihrer Reserven in der US-Devise angelegt. Vor allem Russland, Saudi-Arabien und China waren bisher gerne bereit, die gigantische Staatsschuld der USA zu tragen, weil sie dafür Zinsen bekamen und der Dollar als die sicherste Geldanlage der Welt galt. Nun aber verlieren die Gläubigerstaaten mit dem Sinkflut der US-Valuta Milliarden und Abermilliarden. Ihr Lösungsansatz? Um den Abfluss zu stoppen und um sich für die Zukunft abzusichern, wollen sie den Dollar als Weltleitwährung ablösen. Joseph Stiglitz hat vollstes Verständnis dafür.
right now, the United States is, quite frankly, very dependent on the fact that a lot of our national debt is held by China.
Ein Großteil der US-Staatsschuld ist in den Händen von Ländern wie China. Und genau dort wird man jetzt misstrauisch. Die Chinesen fragen sich, wie viel ihre Dollar noch wert sind, wenn die Staatsschuld der USA weiter steigt und die Notenbank weiter Geld druckt.
Given the increase in the national debt, given the blowing up of the balance sheet of the Federal Reserve, it's certainly understandable why there are those anxieties.
Diese Ängste sind berechtigt, denn das derzeitige System, das auf dem Dollar basiert, hat wirklich fundamentale Mängel. Der gesunde ökonomische Menschenverstand gebietet, dass das Wohlergehen der Welt nicht von einem einzigen Land und von einer einzigen Währung abhängt. Vorstellbar wäre stattdessen eine Art neue Kunstwährung, erstellt aus den maßgeblichen Währungen dieser Zeit.
Would in that sense be far more stable and therefore provide a sounder basis for the global financial system.
In Bretton Woods verwandelt die Abendsonne das kaminrote Dach des Mount Washington Hotel in einen bezirzenden Feuerball. Die herrschaftliche Rundumveranda gibt Blick auf einen Pool, der sich ausschließlich aus kristallklarem Bergwasser speist. Die russische Ballerina Lydia Lubokova, die 1944 zusammen mit Lord Keynes zum Wirtschaftsgipfel angereist war, nahm darin ihre Eisbäder. Die Konferenzteilnehmer selber verweilten lieber auf dem hoteleigenen Golfplatz mit seinen 18 Löchern. Joseph Wareham hatte dort seinen Studentenjob. Für die Chinesen, die mit 200 Vertretern die zweitgrößte Delegation nach den USA stellten, hat der 77-Jährige bis heute nur gute Worte, denn sie waren die besten Trinkgeldgeber.
The dignitaries that were there did not either give any tip or gave a small tip. And at that time we lived in an old broken down house.
Von den anderen Spitzenpolitikern bekamen wir gar nichts oder nur sehr wenig. Wir Golfjungen lebten in einem alten, zerfallenen Haus unten an der Hauptstraße. Wir mussten jeden Morgen eine halbe Meile den Hügel hinauf zum Hotel laufen, abends wieder zurück, hin und her, so ging das die ganze Zeit. Wir arbeiteten jeden Tag mindestens 8 Stunden und verdienten am Ende vielleicht $3. Davon mussten wir auch noch Kost und Logis zahlen. Wir waren also auf die Trinkgelder angewiesen, sonst gab es nichts zu beißen.
If you want to eat, you better earn the money.
Studienjahre sind keine Herrenjahre, aber Joseph Wareham hat es trotzdem weit gebracht. Er arbeitete sich bei einer Investmentbank zum Börsenexperten hoch. Das macht ihn zu einer Ausnahme in Bretton Woods, denn die Ortschaft bietet nur wenige Karrierechancen. Wie auch ansonsten im US-Bundesstaat New Hampshire üblich, leben die Leute dort fast ausschließlich von der Landwirtschaft und ein bisschen verarbeitender Industrie. Deshalb trifft die Rezession sie jetzt noch schwerer als die anderen Amerikaner. Kurzes Schulterzucken, noch einmal tief durchatmen und dann erzählt Joseph von seinem Nachbarn, der in einem Walmart-Supermarkt an der Kasse arbeitet und gerade mal $20,000 im Jahr verdient. Dennoch kaufte der Mann sich während des Immobilienbooms ein Eigenheim von $600,000.
Right now, 1 out of 5 houses are underwater. They're not worth what the people pay for it. People have just been walking away.
Jedes fünfte Haus hier in der Gegend ist inzwischen von der Zwangsversteigerung bedroht, weil die Besitzer mit ihren Ratenzahlungen im Rückstand sind. Amerika hat lange zu sehr über seine Verhältnisse gelebt. Wir haben uns von anderen Nationen wie China Geld geborgt und damit Häuser gekauft. Es wird Jahre dauern, ehe das wieder in Ordnung kommt, und es wäre gut, wenn es nochmal so etwas geben würde wie die Bretton Woods-Konferenz von damals, denn schließlich sitzen wir ja alle im selben Boot. Bislang waren es nur die USA, die Probleme hatten, aber jetzt geht es den Europäern und Japanern genauso. Das können wir nicht alleine lösen, ohne die anderen Länder.
Because I don't think it can be solved one at a time.
Es ist nicht so, dass der Geist von Bretton Woods komplett gestorben wäre. Im Gegenteil, von Barack Obama über Gordon Brown bis hin zu Nicolas Sarkozy und Horst Köhler, all diese Spitzenpolitiker fordern im Zuge der schweren Krise eine weltumspannende Neuordnung, die über nationale Regulierungen hinausgeht. Leichter gesagt als getan.
We have agreed on a series of unprecedented steps to restore growth and prevent a crisis like this.
Obwohl die USA mit Barack Obama nun einen Präsidenten haben, der den internationalen Gremien durchaus wohlgesinnter ist als George Bush, hapert es. Ein UNO-Gipfel mit Vertretern aus 192 Ländern ging im Juni nahezu ergebnislos zu Ende, weil es Streit über das Grundsatzdokument der Konferenz gab. Zu tatsächlichen Kooperationsversprechen kam es bislang nur auf den Treffen der G20-Staaten. Doch die gehen Joseph Stiglitz nicht weit genug. Der Nobelpreisträger leitet die Expertenkommission, die im Auftrag der Vereinten Nationen eine Blaupause zur Reform der internationalen Finanzarchitektur entwickelt.
There's a lot of unhappiness, I can tell you, in the rest of the world about the G20 on the other grounds, that it's not representative enough, it's not inclusive enough, and it doesn't lack, it lacks political legitimacy.
Die G20-Staaten sind vielen in der Welt ein Dorn im Auge, weil sie einfach nicht repräsentativ genug sind. Außerdem handelt es sich bei dieser Gruppe um einen informellen Zusammenschluss, der eher durch Zufall entstanden ist und keinerlei Legitimität hat. Wir haben es hier mit einer globalen Krise zu tun, die nach einer globalen Lösung verlangt. Aber selbst innerhalb der G20-Gruppe wird viel heiße Luft gemacht. Bei dem Gipfel in Washington im November vergangenen Jahres gelobten sie Zusammenarbeit und freien Handel. Tatsächlich sind jedoch 17 der 20 Teilnehmerstaaten dann nach Hause gegangen und haben ihren Markt abgeschottet. Die Amerikaner etwa haben in ihrem Stimulusprogramm eine protektionistische Klausel eingefügt, die den Kauf der heimischen Waren begünstigt.
17 of the 20 went home and did it, including the United States, where we put a Buy America provision in our stimulus bill.
Und doch, andere auf der Konferenz von Bretton Woods geschaffene Institutionen erleben in diesen Tagen ein Comeback. Der Internationale Währungsfonds zum Beispiel. Eigentlich wurde der IWF ins Leben gerufen, um die Währung der westlichen Regierungen zu steuern. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Behörde mit ihren 185 Mitgliedstaaten jedoch immer mehr zu einer Art Finanzfeuerwehr für in Not geratene Schwellenländer. In den 90er Jahren half der IWF vielen ehemaligen Sowjetrepubliken aus. Er rettete Mexiko nach der Peso-Krise und auch einen Großteil Südostasiens. Doch um die Jahrtausendwende machten sich die Bittsteller rar. Der Grund? Die IWF-Darlehen waren an so hohe Auflagen gekoppelt, dass viele Nationen es vorzogen, stattdessen ihre direkten Handelspartner um Hilfe zu bitten. Das hat sich geändert. Da individuelle Geldgeber in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise Mangelware sind, sind die Kredite des IWF so gefragt, dass die G20-Staaten sich bereit erklärt haben, zusätzliche Mittel bereitzustellen. So weit, so schlecht, sagt Stiglitz.
I think the commitment to $1 trillion to help the developing countries was historic.
Der IWF soll noch einmal $1 billion erhalten, um vor allem den Entwicklungsländern mit Notkrediten auszuhelfen. Das ist ein wichtiger Schritt, aber sinnvoll ist er nur, wenn die Behörde sich selber neu erfindet. Der IWF bindet seine Kredite immer noch an sogenannte prozyklische Auflagen wie Zinserhöhungen, Senkung der Staatsausgaben, Einfrierung der Gehälter. Das hat mitunter dazu geführt, dass aus Krisen Rezessionen und aus Rezessionen Depressionen geworden sind. Hinzu kommt, dass die Europäer und Amerikaner de facto immer noch über eine Sperrminorität verfügen. Viele Empfängerstaaten trauen dem nicht. Viele haben mir gesagt, dass sie eher untergehen würden, als den IWF um Hilfe zu bitten. Das verheißt nichts Gutes.
Many of them have told me that they'll be on their deathbed before they turn to the IMF. It doesn't bode well.
Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Auch in Bretton Woods herrscht längst keine Aufbruchsstimmung mehr. John Gardiner steht an der einzigen Tankstelle der Ortschaft und redet sich den Frust von der Seele. Er redet von seiner mehrheitlich in Aktien angelegten Altersvorsorge, die nur mehr ein Bruchteil dessen wert ist, was sie einmal war. Er redet von seiner Frau, die einen Gemüsegarten angelegt hat, weil die Lebensmittel so teuer sind. Gardiner ist der Polizeichef von Bretton Woods. Er kam frisch von der Akademie, als die USA vom ersten Ölpreisschock heimgesucht wurden. Bezeichnenderweise fand auch sein erster Einsatz an einer Tankstelle statt.
We're in some trying times, and that time in the 70s, there were price controls at that time in the United States.
Eigentlich ist es uns seit den 70er Jahren nicht mehr gut gegangen. Damals gab es immerhin noch eine Preiskontrolle für Apartments. Unter Präsident Nixon konntest du dir für $300 im Monat eine Wohnung in New York mieten. Doch dann kam Jimmy Carter an die Macht und die USA wurden vom Ölpreisschock heimgesucht. Meine Aufgabe als Polizist war es, Unruhen zu vermeiden. An den geraden Kalenderdaten bekamen nur die Autofahrer Benzin, deren Nummernschild mit einer geraden Zahl endete. An den ungeraden Tagen nur die, deren Nummernschild mit einer ungeraden Zahl endete. Der Preis pro Gallone hatte sich damals schlagartig von 50 Cent auf 1 Dollar verdoppelt. Und wir alle dachten, das sei das Ende.
Der Zähler an der Zapfsäule frisst einen Dollar nach dem anderen. Sein Dienstauto sei alt und schlucke deshalb so viel Benzin, sagt Gardiner fast schon entschuldigend. Eigentlich hätte der Polizist dieses Jahr einen neuen Wagen bekommen sollen, doch auch diese Anschaffung ist den Budgetkürzungen zum Opfer gefallen. Für das mit großem Medienrummel angekündigte Infrastrukturprogramm aus Washington haben die Menschen in Bretton Woods nur ein müdes Lächeln übrig. Die Gemeinde hat in diesen Tagen noch nicht einmal mehr Geld, um genug Streusand für den Winter zu kaufen. Sie hofft schlichtweg, dass es weniger Schneestürme geben wird. Tiefer Seufzer, dann sagt John:
Wir in New Hampshire gehören traditionell eher zum konservativen Lager. Viele hier glauben, dass ein jeder für sich selber sorgen muss. Und dass zu viel Staat da eher im Wege steht. Die Vorkommnisse der letzten Zeit haben jedoch einen Sinneswandel bewirkt. Es tut sich etwas in den Köpfen der Leute. Das Stimuluspaket von Barack Obama hat verschiedenen Polizeiabteilungen Geld gegeben. Das rettet uns nicht, aber es ist immerhin ein Anfang. Vielleicht waren wir wirklich auf dem Holzweg. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Regierung von Anfang an doch gut gewesen. Ich höre manchmal den britischen Radiosender BBC, um zu wissen, was in anderen Ländern los ist. Da habe ich gehört, dass die Europäer bis zu 45 Tage Urlaub im Jahr bekommen. Wir Amerikaner haben gerade mal 10 Tage. Können Sie sich das vorstellen?
Silbrig-weiße, eindrucksvolle Wasserfälle stürzen die Bergflanken hinunter. Es ist ein Amerika, wie man es aus den alten Filmen her kennt. Den wenigen Touristen vor Ort mag so viel Unberührtheit und Ruhe gefallen. Für die Einwohner ist es eine schwierige Alltagsrealität. Der Geschäftsmann Patrick Corso ist einer der wenigen Passagiere an diesem Nachmittag in der Cork Railway.
Ihr Europäer habt von Anfang an erkannt, wie wichtig die Beschlüsse von Bretton Woods waren. Ich weiß das, denn die europäischen Touristen, die hierher kommen, sind die einzigen, die sich dafür interessieren. Wir Amerikaner haben das lange verdrängt. Es musste erst zu einer Krise kommen, ehe wir eingesehen haben, dass ein bisschen mehr Staat vielleicht doch nicht verkehrt ist. Viele Leute hier wünschen sich jetzt sogar eine Neuauflage der Bretton Woods-Konferenz. Unsere Handelskammer hat sogar Briefe geschrieben an Nicolas Sarkozy, Gordon Brown und Barack Obama, um sie wissen zu lassen, dass wir für den Fall, dass es noch einmal so eine Konferenz geben sollte, liebend gerne bereit sind, das Treffen hier abzuhalten.
To have the Bretton Woods imprimatur on that would be, we believe, an incredible statement.
Ausgerechnet der Bundesstaat, in dem das historische Abkommen unterzeichnet wurde, galt lange als der selbstbestimmendste in ganz Amerika. Das Staatsmotto von New Hampshire lautet: Frei leben oder sterben. Die Einwohner von Bretton Woods würden das jetzt gerne ändern. Viele erkennen, dass nicht der Casino-Kapitalismus, an den sie so lange geglaubt haben, sie aus der schweren Wirtschaftskrise retten kann, sondern allenfalls ein bisschen mehr Staatsbetreuung.
Bretton Woods vor 65 Jahren. Sie hörten eine Reportage von Beatrice Uerlings.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.